Hey, so gut heute Abend dürfen da sein, mit euch etwas aus der Bibel dürfen anzugucken. Es wird heute um das Gleichnis gehen vom Pharisäer und vom Zöllner. Also, Jesus hat mal eine Geschichte erzählt über die zwei Gruppierungen. Und wir werden dann zusammen angucken, was mit denen genau auf sich hat. Ich sollte vorher wegnehmen. Der Grund, wieso ich hier auf der Bühne oben stehe, ist nicht irgendwie, weil ich erhoben sein von euch oder weil ich irgendetwas Besseres bin oder irgendetwas besser mache. Der Grund ist einfach einzig der, dass ihr mich besser seht. Und das wollte ich vorher wegnehmen. Ihr werdet im Verlauf des Abends merken und sehen, wieso. Wir hatten vorhin das Thema vom Gebet, wie wichtig das Gebet ist. Und beim Gebet ist nicht wichtig, dass wir das perfekte Wort formulieren, sondern es ist wichtig, mit welchem Herz gehen wir ins Gebet. Und genau das werden wir in dieser Geschichte heute sehen und erleben. Ich habe mir ein Video mitgebracht. Jonathan hat vorhin gesehen, ich höre schon zu meinen Inputs. Ich finde es einfach super. Kurze Zusammenfassung. Ein grober Abriss über die Geschichte, die es heute Abend darüber gehen soll, bevor wir dann Vers für Vers werden, durch die Geschichte durchgehen.
Geschichten aus der Bibel. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zolleinnehmer. Das ist Jesus.
Heyo!
Er ist der Sohn Gottes und der Retter der Welt. Als Jesus auf der Erde war, erzählte er allen Menschen von der Liebe Gottes und heilte Menschen von ihren Krankheiten. Er tat auch viele Wunder, er lief zum Beispiel über das Wasser.
Oh, hang on.
Und sogar Tote weckte er zum Leben auf. Eines Tages erzählte Jesus folgende Geschichte an einige Menschen, die dachten, sie wären besonders gut und sie schauten auf die anderen herab. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Einer war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Zolleinnehmer wurden von vielen Menschen gehasst. Der Pharisäer stand alleine vorne und betete dieses Gebet. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so schlecht bin wie die anderen Menschen, wie Betrüger und Sünder. Und gewiss nicht so wie dieser Zöllner dort. Ich faste und verzichte zweimal in der Woche auf alles und von allem, was ich verdiene, gebe ich dir den zehnten Teil. Der Zöllner aber stand etwas entfernt und traute sich noch nicht einmal hochzuschauen zum Beten. Stattdessen schlug er sich auf seine Brust und weinte, weil er so traurig war und sagte, Gott, hab Erbarmen mit mir, ich bin ein Sünder. Und dann sagte Jesus, ich sage euch, der Zöllner ging nach Hause und war von seiner Schuld befreit, der Pharisäer aber nicht. Jeder, der sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Wer aber selbst demütig ist, der wird geehrt werden.
Wir sehen etwas von dem in der Geschichte, die ich vorhin gesehen habe. Es geht nicht darum, dass wir das perfekte Wort formulieren bei einem Gebet. Es geht darum, mit welchem Herz gehen wir ins Gebet hinein. Wir wollen jetzt Vers für Vers eigentlich durch die ganze Geschichte durchgehen. Ihr habt einfach mal einen groben Abriss bekommen, um was es ungefähr geht. Jesus, ihr müsst noch die ganze Situation so vorstellen, Jesus hat zu ganz vielen Leuten gesprochen. Er hat verschiedene Geschichten gebraucht, er hat verschiedene Gleichnisse gebraucht. Und hier steht, wie er ganz spezifisch eine Gruppe hat ansprechen mit dem Gleichnis, mit der Geschichte, die er erzählt hat. Nämlich eine Gruppe, die sich in falschem Selbstvertrauen hat eigentlich erhoben. Eine Gruppe, die das Gefühl hatte, sie seien besser als andere Menschen und deswegen die anderen verachtet hat. Hey. Und deswegen hat Jesus denen die Geschichte erzählt, für etwas zu verbildlichen, für etwas zu symbolisieren, dass eben das Reich von Gott anders funktioniert, als wir uns das manchmal vorstellen. Dass sie eben die zwei Männer zum Tempel gegangen sind, um zu beten, der Pharisäer und der Zöllner. Und der Tempel im Alten Testament war der Ort, nach ihrem Verständnis, wo Gott gewohnt hat. Also wenn du beten wolltest, dann bist du in den Tempel gegangen. Du hast nicht einfach bei dir daheim gebetet, wie wir das heute kennen, weil der Geist Gottes war noch nicht auf aller Menschen ausgegossen. Die Gegenwart von Gott hat in ihrem Verständnis im Tempel gewohnt und deswegen sind die Leute in den Tempel gegangen, um dort zu beten. Und dann geht es um die zwei Personen, der Pharisäer und der Zöllner. Und für die Geschichte ein bisschen besser zu begreifen, müssen wir schauen, was unterscheidet die zwei Gruppen, oder was ist wieder der Unterschied? Die Pharisäer, man kann es auch übersetzen, oder von der Bedeutung her, kann man sagen, die Frommen oder auch die Abgesonderten. Also die Pharisäer waren sehr fromme Leute gewesen, und sie haben eigentlich ihren Wert darauf gelegt, dass sie haargenau haben die Gesetze eingehalten, haben die Gebote von Gott eingehalten. Sie haben, wenn irgendwo der Garten so war, haben sie den Zaun so gemacht. Also irgendwo weiter um das Gebot herum, haben sie andere Gebote gemacht oder andere Gesetze gemacht, dass sie dann ja nicht das Gebot überschreiten oder übertreten. Und sie haben so viel Wert auf das gelegt. Und sie haben deswegen auch das Gefühl gehabt, sie seien vor Gott ganz besonders gut. Sie seien vor Gott etwas Besseres und können sich so das Himmelreich erarbeiten. Die Pharisäer waren eigentlich auch die fromme oder die geistliche Elite zu der Zeit in Jerusalem. Also wenn die Israeliten sich hier orientieren quasi im Glauben an Gott weiterzukommen, dann haben sie sich an den Pharisäer orientiert. Weil die Pharisäer haben als Elite, als die geistliche Elite zu dieser Zeit gegolten. Dann kommen wir zum Zöllner, der dort war. Zu den Zöllnern hat er sicher auch schon Diverses gehört. Zöllner sind eigentlich, wenn man in der Bibel schaut, werden sie ging als Bild für Zünd oder für Zünder gebraucht. Zöllner waren eigentlich verhasst im Volk Israel. Sie waren am Rand der Gesellschaft, weil sie eben häufig beschissen haben. Sie haben bei den Städten, wie zum Beispiel ein Bauer mit seiner Wolle in die Stadt wollte und die wollte verkaufen, dann musste er beim Eingang, wie beim Stadttor, einen Zoll abliefern, dass er in die Stadt hinein durfte. Und dort waren die Zöllner und haben den Zoll einkassiert und haben eben in den allermeisten Fällen mehr gekostet, als sie das eigentlich hätten dürfen. Und es ist ja klar, wenn uns jemand bescheissen will, wenn uns jemand mehr hören will, als er eigentlich zu gut hätte, dann sind das auch nicht gerade die besten Freunde oder die besten Kollegen von uns. Zudem ist dazu gekommen, dass die Zöllner gemeinsame Sachen eigentlich mit den Römern gemacht haben. Und die Römer hatten die Herrschaft im Volk Israel. Das hat den Israeliten natürlich nicht gepasst. Sie wollten eigenständig sein. Und weil die Zöllner eigentlich gemeinsame Sachen gemacht mit den Römern, sie waren eben auch ausgestoßen und eigentlich am Rand der Gesellschaft. Wir sehen zwei völlig unterschiedliche, gegensätzliche Gruppierungen, die Jesus dort braucht oder gegenüberstellt. Die Geschichte geht dann weiter. Jesus erzählt die Geschichte weiter, eben, dass sich der Pharisäer hat sich selbstbewusst hergestellt und hat gebetet. Er hat aufgezählt, so und so und so bin ich dann nicht. Das und das mache ich dann nicht falsch wie die anderen. Und hat zudem noch sieht, wie er Vers 12 leset. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnt von allem, was ich bekomme. Und hat sich damit eigentlich gut machen oder hat sich damit hochgelöpft. So richtig eben vorher gestanden, der Kopf erhoben über die anderen. Und damit sieht er eigentlich, zum Beispiel, wenn wir sehen, ich faste zweimal im Tag, dann hat er noch mehr gemacht, als eigentlich vom Gesetz ist verlangt war. Vom Gesetz her hat er sich nur ab und zu fasten müssen. Ich weiß nicht gerade genau, wie fleissig. Aber er hat gesagt, ich faste zwei Tage pro Woche, ich bin gut, da guckt mich nur an. Oder Zöllner ist ganz anders auftreten. Wie ihr es vorhin im Video gesehen habt, er ist irgendwo in einem Ecke geblieben stehen. Er hat nicht einmal gewagt, zum Himmel zu gucken. Er hat den Kopf angehört, weil er eine Ehrfurcht vor Gott hatte. Weil er gewusst, ich bin ein sündiger Mensch und ich bin eigentlich nicht wert, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und er hat sich an die Brust geschlagen und gesagt, Gott, bist du mir Sünder gnädig? Weil er genau gewusst hat, dass er Sünde hat, dass er Schuld hat in seinem Leben. Er hat gesagt, vergib mir meine Schuld. Vergib du mir meine Sünden, all das, was ich schlecht mache, all das, was irgendwo herumläuft. Und interessant ist ja, dass Jesus hat nicht oder wir lesen es einmal nicht, Jesus hat nicht einen Pharisäer als Jünger gehabt, sondern einen Zöllner. Wir wissen, es ist ein Zöllner, ist einer der engsten Begleiter von Jesus, von seinen Freunden gewesen. Und von einem Pharisäer lesen wir nichts, dass da wieder dabei war. Jesus hat nicht die Menschen um sich geschart oder die Menschen gesucht, die sie angesehen waren bei den Leuten. Er hat die einfachen Menschen gesucht. Er hat die demütigen Menschen gesucht. Die sich nicht erheben wollten. Die eben am Rand waren. Und ist mit ihnen einen Weg gegangen. Und das, wenn steht, er hat sich an die Brust geschlagen. Das ist für mich so ein Kraftausdruck, den Jesus dort braucht. Er wollte damit die Aussage unterstreichen, dass die Zöllner nicht recht war, was er gemacht hat. Er wollte seine Aussage, seine Botschaft unterstreichen und hat dazu einfach diesen Ausdruck gebraucht. Und mir gefällt das so. Eben, dass er sich an die Brust geschlagen hat, das symbolisiert etwas. Und er sieht Jesus, ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er gegen ihn ging. Nicht der Pharisäer, also der Pharisäer nicht. Und was heisst gerechtfertigt? Gerechtfertigt heisst so viel wie, er ist gerecht gesprochen worden, er ist freigesprochen worden. Von diesen Sünden, von der Schuld, die er in seinem Leben hatte. Er ist freigesprochen worden von all dem, was er falsch gemacht hat. Der Pharisäer, der aber vor allem eigentlich gut ist angestanden, der Pharisäer nicht. Der Pharisäer ist nicht freigesprochen worden. Wegen seinen guten Taten, wegen seinen guten Vorsätzen, die er gemacht hat. Werk, gute Werke machen nie gerecht. Einzig, wenn wir zu Jesus herkommen, ihn um Vergebung bitten, das ist das, was uns gerecht machen kann. Jesus hat eigentlich in dem Moment für mich den Spiess umgekehrt. Vorher hat man das Gefühl gehabt, boah, der Pharisäer, das ist doch ein guter Mensch. Oder der hat ein Leben gelebt, wo Gott hätte müssen gefallen, hat man doch das Gefühl. Und der Zöllner war ein Bescheisser. Der Zöllner war ein Sünder. Für uns Menschen scheint das manchmal so, aber wir sind sofort am Kategorisieren. Wer ist jetzt besser, wer ist jetzt schlechter? In Gottes Augen. Aber Jesus hat den Spiess umgekehrt und hat gesagt, nicht der, der besonders gut dasteht vor den Leuten, ist dem, der nicht die Schuld vergeben, sondern der, der zu mir kommt, mit einem gebrochenen Herz in meine Gegenwart, dem gebe ich den Freispruch. Den spreche ich frei vor Sünde. Was war denn der Unterschied gewesen, vor allem von diesen beiden? Der Pharisäer war stolz. Er hatte das Gefühl, er könne sich mit Werk das Himmelreich verdienen. Er hatte das Gefühl, er könne, wenn er sich völlig anstrenge, könne er dann schon zu Gott kommen. Lange ist er schon zu Gott gekommen. Aber das Himmelreich von Gott funktioniert nicht so. Wir werden es nachher noch sehen. Der Pharisäer hat sicher weniger Sünde gehabt in seinem Leben, denke ich. Ich denke, das war effektiv so gewesen, als der Zöllner. Aber auch das hat nicht gelangt, dass er freigesprochen wurde. Ich wollte das veranschaulichen mit einem Bild. Ja, da ein Pony mitgebracht. Wir lieben das Leben gerne kochen. Meine Frau kann das bestätigen. Nein, sage ich, kochen sieht mir eigentlich nicht. So, aber ich will euch mit dem etwas veranschaulichen. Ja, eine Rührei, ich glaube, das traut mir jetzt noch zuzumachen. Und da, ja, wir können jetzt vielleicht vorweg ein bisschen Anker drin hier, habe ich mir belehren. Und er, nehmen wir schon mal das ein. Merke ich, das da irgendwie da drin? Ja, perfekt. Bei anderen sieht es sicher eleganter aus. Ja, dann nimmt man da noch was anderes. Spielt jetzt heute auch nicht so eine Rolle, wenn das ein paar Schale noch drin kriegen. Genau. Oder, und das ist so wie oben mit unserem Leben. Wir können jetzt das vergleichen, jeden Sei, wenn ich da reinschlage oder reinkriege. Das ist eine gute Tat von uns. Wir können ja sagen, es ist eine gute Tat von dem Pharisäer. Es ist jedes Mal, wenn er hat gefastet, dann hat er da so eine Sei. Genau. Oder auch in meinem Leben hat man manchmal das Gefühl, ich habe so gute Taten. Und er ist da um mir so eine Seite rein und es fühlt sich irgendwie mehr. Jetzt fängt man dann langsam an aufheizen, das Ganze. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo es eben nicht ganz so läuft, wie man das Gefühl hat. Und es kommt so ein richtig grusiges, verfaultes, stechiges Ei. Kommt da rein. Aber ich habe gesehen, ja, es wäre jetzt so schade gewesen, es vorzukriegen. Und das ist ja gleich, wenn ich das da ein bisschen verrühre, da drin, ein bisschen gut umrühre, dass der gut untereinander ist, dann kann man das schon noch essen. Das ist nicht so das Problem. Hey. Und so ist es eigentlich mit der Sünde. Wir können 100 gute Taten tun. Wir können 100 gute Eier in die Pfanne hinwerfen. Wenn wir eins Schlechtes reinwerfen, wenn wir eine Sünde begehen, dann ist das ganze Rührei dahin. Ich weiss nicht, wenn man vielleicht 1000 Eier auf eins hat, dann merkt man es vielleicht nicht mehr so. Aber wahrscheinlich vergiftet es die gleich. Und das ist genau das Bild, was soll zeigen, wir können uns noch so anstrengen, in Gottes Reich zu kommen. Wir können noch so gute Taten vollbringen oder gut anstehen vor den Menschen. Aber wenn wir Sünde begehen, dann trennt uns das von Gott. Dann verunreinigt das unser Rührei und macht das unser Rührei kaputt. Und Auch noch, wenn wir noch so lange drin umrühren und noch so lange. Wir werden es auch nie mehr trennen können, oder wir werden die Sünde nie mehr gut machen. Wir werden das schlechte Ei nie mehr zu der Pfanne ausnehmen. Weil es ist verrührt, es ist drunter und damit ist es. Und das hat der Zöllner begriffen, oder? Der Zöllner hat begriffen, nur die Gnade von Gott kann mich frei machen. Nicht meine guten Taten, nicht meine guten Werke, einzig Gnade von Gott. Und Jesus schließt dann ab mit diesem Vers oder der Aussage, das ist so für mich wie eine Zusammenfassung von seiner ganzen Geschichte. Er sagt nämlich, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also, wenn wir uns gut darstellen, wenn wir uns erheben über die anderen, dann werden wir erniedrigt werden, weil das Gott nicht gefällt. Und wenn wir es machen wie Jesus, wie hat Jesus gelebt? In einer Demut. Er ist auf die Welt gekommen, als einfacher Mensch, als einfaches Kind, nicht in einem Luxushotel, in einem einfachen Stall. Und das spiegelt etwas von dem dar. Er hat sich selber erniedrigt, und ist uns dienen. Und wie schnell eben sind wir am Kategorisieren und denken, irgendwie, ja, dieser Mensch ist schon besser als der andere. Ich habe vorhin noch so überlegt, wenn wir in ein aktuelles Thema hineingehen, ist sicher die Fußball-WM. Schön, dass ihr alle da seid und nicht das Gefühl habt, ihr müsst die Shooter gucken. Da hat man das Gefühl, irgendwie die besten Schüttler, die Aushängeschilder, oder Cristiano Ronaldo oder Neymar, der hat jetzt gerade den Knöchel verletzt, jetzt ist gar nicht gut, oder? Weil das ist ja der Beste von dieser Fußballmannschaft. Aber manchmal ist einer, der vielleicht unscheinbar ein Verteidiger hinten nach rechts, ist manchmal für ein Team gerade so wertvoll als die Aushängeschilder, als die Mega-Idol. Und so ist es auch in unserer Welt, so ist es auch in Gottes Reich. Es sind nicht die wir das Gefühl haben, boah, die haben ihr Leben im Griff. Die vor Gott am meisten zählen. Es kommt nicht auf das drauf ab, ob du dein Gebet in perfekten Wort formulierst und rhetorisch, immer der Altar genau. Wir haben manchmal das Gefühl, boah, der hat jetzt gut gebetet, der hat eben die richtigen Worte gebraucht, das hat noch gut getönt. Aber manchmal ist ein Gebet vor Gott von jemandem, der vielleicht noch gestagelt hat und vielleicht geschlottert hat, weil er zuerst mal vor den anderen gebetet oder weiss nicht was, ist manchmal viel mehr wert vor Gott, weil Gott guckt nicht, was vor Augen ist. Gott guckt auf unser Herz. Und das ist das, was ich aus dieser Geschichte euch heute Abend mitgeben möchte. Das ist der Punkt, wo ich euch mitgeben möchte, dass ihr, oder dass wir, nicht ihr, ich eingeschlossen, dass wir so anfangen leben. Nämlich, wie gucken wir andere Menschen an? Gucken wir eben auch wie auf einen Pharisäer und sagen, boah, das war ein guter Mensch, und ein Zöllner, das ist ein Schlechter, das ist ein Sünder. Wir haben andere Beispiele. Ist der Prediger, der am Sonntagmorgen vielleicht vorne eine Predigt hat, ist der wirklich mehr wert vor Gottes Augen, als der irgendwo in der hintersten Reihe hockt, der vielleicht ein bisschen stecht, vielleicht hat er noch Alkohol vorne. Und gefühlt kommt er nur einmal im Jahr in Gottesdienst. Ist er wirklich der vorne auf der Bühne mehr wert als der zu hinterste Reihe? Ist der Ausländer, der neben mir wohnt, etwa weniger wert als ich, der das Riesenprivileg hatte, also im sichersten und reichsten Land der Welt aufzuwachsen, ist denn der wirklich weniger wert als ich? Ich habe ja rein überhaupt nichts dazu getan, dass ich hier aufwachsen darf. Oder bin ich etwa mehr wert als das Mädchen in unserer Schulklasse, wo ging ein bisschen alte Kleider an hat, nicht so modisch der Haar kommt, eine schiefe Zahnstellung hat sie auch noch. Und sie wird ging von allen ausgelacht. Bin ich der wirklich mehr wert als das Mädchen? Oder bin ich bereit, einen Unterschied zu machen in der Welt? Bin ich bereit, zu dem in der hintersten Reihe herzugehen und ihm zu sagen, wie fest es Gott ihn liebt? Bin ich bereit, zum Ausländer, der neben mir wohnt, herzugehen und zu sagen, hey, das ist ein Gott, der gibt mir so viel, der liebt mich über alles. Wenn du irgendetwas brauchst, der kommt zu mir, ich will dir helfen. Ich weiß, es ist nicht einfach für dich, ganz oder auch einzig in einem fremden Land. Kann ich dir helfen? Oder sei mir bereit, wenn das Mädchen, das ich vorhin von ihm geredet habe, ausgelacht wird von den anderen, mich zu ihm herzustellen und zu sagen, hey, ich bin auf deiner Seite. Ich bin dein Freund. Weil Jesus hat mich angenommen. Nicht, weil ich gut dastehe. Nicht, weil ich der Beste bin. Nicht, weil ich besonders gut beten kann. Oder besonders gut Bibel lesen kann. Oder ganz viel Bibel lesen. Einzig aus Gnade. Und ich möchte abschließen mit diesem Bibelvers. Aus Römer 3, 22 bis 24. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk, es ist ein Geschenk, sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit. Es ist doch einfach eine wunderbare Botschaft, die wir ging um in Gottes Wort haben. Und es steht dort im Vers 23, denn alle Menschen haben gesündigt, jeder jener, ich helfe wetten. Jeder hier hat schon mal eine Sünde begangen, oder ist es nicht so? Ich inklusiv. Und was steht dort? Und haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wir haben alle zusammen das Leben in Gottes Herrlichkeit verloren. Es gibt keinen Unterschied. Das ist nicht drin besser, was sich mehr anstrengt als der andere. Jeder, ausnahmslos, jeder hat das Leben in Gottes Herrlichkeit verloren. Aber wisst ihr, was das Wunderbare ist? Es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Rettung, wie wir das Verfaulte um aus unserem Leben herausbringen können. Und das einzig durch Jesus Christus, wenn wir lesen, wir werden von Gott gerecht gesprochen, in dem, dass wir an Jesus Christus glauben, in dem, dass wir an das glauben, was Jesus für uns da hat, dass er gestorben ist für unsere Sünde, dass er um mich auferstanden ist und dass er um mich wird kommen und wir einmal mit ihm dürfen gehen. Das ist doch etwas Wunderbares. Und ich möchte uns einfach ermutigen, heute Abend, dass wir demütig werden, genau wegen diesem Text, genau wegen diesem Vers. Wenn wir begreifen, hey, Jeder hat die Herrlichkeit verloren. Es gibt nur einen Weg, nämlich Jesus Christus, in dem, dass wir an ihn glauben und das Geschenk für uns annehmen und sagen, ja, wir wollen mit dir leben. Und ich werde euch ermutigen, wir werden jetzt in einer Lobpreiszeit reingehen, wie einfach Gott anbeten, wie ihn ehren für das, was er da hat. Aber gehen wir doch einfach in dieser Zeit auf unser Knie. Schlagen wir unsere Brust und sagen, Gott, Herr, danke bist du mir Sünder gnädig. Danke hast du gezahlt für mich, für eine jede Schuld, für jedes verfaulte Ei, das ich in meinem Leben habe, hast du gezahlt, Jesus. Wir danken dir. Ich will das nicht irgendwie hier im Kollektiv machen, aber die es auf dem Herzen haben, machen das. Ich glaube, es ist einfach ein Zeichen von Demut, dass wir vor Gott herkommen und sagen, wir sind es nicht wert. Wir sind es nicht wert. Wir sind es nicht wert. Deine Schuhbänder schnüren. Aber du, Herr, du gibst uns den Wert. Du tust uns freisprechen, wenn wir vor dir herkommen und sagen, Herr, bist du uns sündigen Menschen gnädig. Und wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du noch nie den Jesus in dein Leben hast angenommen, hast gesagt, ich will mein Leben mit dem Jesus gehen, ich will die Freiheit, der macht das mit jemandem fest. Frage einen Kollegen, der vielleicht neben dir ist, dass sie mit dir für dich beten oder hinten hat ein Ministry-Team, dass sie Leute, die gerne für dich beten, die einfach auch gerne mit dir reden und vielleicht noch dir können weiterhelfen im ganzen weiteren Verlauf. Und was ich vorhin noch vergessen zu sagen, das wollte ich auch sagen. Es ist das, was ich jetzt gesehen habe heute Abend, ist nicht ein Freipass, dass wir einfach ein gottloses Leben führen können. Also, dass wir Jesus annehmen können und er irgendwie ein sündiges Leben führen. Das ist kein Freipass. Aber es ist reine Gnade. Und wir können nichts dazu tun, als nur Jesus Christus annehmen, um das ewige Leben zu bekommen. Aber wenn wir das begreifen und das Geschenk annehmen, dann geht es nicht anders. Und dann treibt das uns aus Dankbarkeit in das Inni, dass wir Jesus irgendwie ähnlicher werden. Dass wir ein Leben wie leben, das ihn ehrt. Ja, ich tue noch beten. Herr, ich danke dir, dass wir deiner geliebten, wertvollen Kinder sein dürfen. Dass wir, ja, dass du uns hast rausgeholt aus der Verdammnis, dass du uns hast rausgeholt ans Licht, wenn wir das annehmen, wenn wir das Geschenk annehmen, dass wir nicht, ja, müssen getrennt bleiben von dir. Wir haben alle durch unsere Sünde die Herrlichkeit bei dir verloren. Aber du hast einen Weg geschaffen, dass wir zu dir kommen können. Das ist so etwas Wunderbares. Und wir danken dir für das Geschenk. Und ich danke dir, dass du jetzt einfach Leben rufst, neu ins Licht, in dein Licht, Herr. Ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Wir loben und preisen dich, Herr.